Liebe Geschwister, schon seit gestern Nachmittag steht mir das Sendschreiben an Sardes vor Augen. Lasst es uns lesen, Offenbarung Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, dies sagt, der da hat die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, denn du hast wohl den Namen, als lebtest du und bist doch tot. Erwache und stärke das Übrige, das im Begriff ist zu sterben. Denn ich habe deine Werke vor meinem Gott nicht völlig erfunden. Gedenke an das, was du empfangen und gehört hast. Halte es und tue Buße. Wirst du aber nicht aufwachen, so werde ich wie ein Dieb über dich kommen. Fürwahr, du wirst keine Ahnung haben, in welch einer Stunde ich über dich kommen werde. Dennoch hast du einige wenige Gemeindeglieder in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Ja, sie werden mit mir in weißen Kleidern wandeln, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Auch werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen, werde vielmehr seinen Namen vor meinem Vater und vor seinen Engeln ehrend nennen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Liebe Geschwister, jede Botschaft an diese sieben Gemeinden hat eine tiefe und ungeheure Bedeutung. Heute Morgen nun wollen wir versuchen, mit Gottes Hilfe herauszufinden, was die Botschaft an Sardes uns zu sagen hat. Mir fällt nicht nur hier bei diesem Sendschreiben, sondern bei allen auf, dass der auferstandene Jesus Christus nicht die Gemeinde direkt anredet, sondern den Boten der Gemeinde. Er sagt dem Boten der Gemeinde in Sardes schreibe. Das ist interessant. Das lässt uns wieder tief hineinblicken in die Zusammenhänge, tiefen Zusammenhänge des Reiches Gottes und der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Früher dachte ich immer wieder, ja, warum redet der Heiland nicht direkt zu der Gemeinde? Warum zu dem Boten? Weil der Bote nicht nur dazu berufen ist, das Evangelium zu predigen und dann das Opfer einzuschieben oder den Gehalt, den er bekommen hat, und dann sagt, so, ich habe meine Sache getan, ich habe in aller Klarheit und Deutlichkeit erklärt, um was es geht, und jetzt sollen die lieben Schäflein zusehen, wie sie mit dem, was ich gesagt habe, fertig werden. Nicht so. Ein Bote ist sogar Gott gegenüber verantwortlich für das, was in der Gemeinde geschieht und was nicht geschieht in der Gemeinde. Er ist verantwortlich für jedes einzelne Schäflein in seiner Gemeinde. Ich möchte das, was ich jetzt gesagt habe, mit einer anderen Bibelstelle drastisch untermalen. Ihr alle wisst doch, dass Saulus von Tarsus ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter war und so fanatisch in seiner Lehrmeinung auftritt, dass er die Jünger des Herrn verfolgte und sie sogar zum Lästern zwang. So einen Fanatismus hat er entwickelt. Ein ganz harter, religiös brutaler Mensch. Ich nenne solche Leute Radikalisten. Immer wieder höre ich, man muss doch radikal das Evangelium verkünden. Nicht ganz. Radikal ist menschliche Prägung. Ich pflege sagen, mit heiliger oder mit geistlicher Entschiedenheit. Radikalismus ist nicht immer vom Heiligen Geist. Also er war ein radikaler Anhänger des Pharisäismus. Und alles, was nicht pharisäisch war, alles, was nicht so dachte wie er und seine Gruppe damals, die ist bekämpft worden. Und dabei meinte er noch, er würde Gott einen Dienst erweisen. Nun wissen wir, wie vor Damaskus er eine Begegnung mit Jesus gehabt hat. Muss eine gewaltige Sache gewesen sein. Wie er da plötzlich von einem Licht umleuchtet wird, das 7-mal heller ist als die Sonne. Bruder, Schwester, glaubst du an dieses Licht? Glaubst du an die Herrlichkeit des auferstandenen Jesus? Es wurde schon ein- oder zweimal zum Ausdruck gebracht in diesen Tagen, wie Johannes, der doch früher an der Brust Jesu lag, als der Heiland noch hier in einem Fleischesleibe war, dann ihn in der Auferstehungsherrlichkeit im Geistleib gesehen hatte. Da sagt er, ich aber fiel zu seinen Füßen wie ein Toter. Glaubst du an die Auferstehungsherrlichkeit Jesu? Nun, wir kommen jetzt von Weihnachten her und da wird immer wieder Jesus besungen als ein schwaches kleines Knäblein in der Krippe. Das ist richtig, das war er auch, aber das ist er jetzt nicht mehr. Er ist jetzt kein schwaches kleines menschliches Knäblein mehr. Jesus, dem Auferstandenen, singt der Liederdichter, nahet der Satan nicht. Welch eine Herrlichkeit. Dieses Licht umleuchtete also diesen Saulus von Tarsus. Und als er da im Staube und im Sand lag, da merkte er, dass es eine übernatürliche Kraft ist. Und er sagt gleich, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Hat er ja gar nicht direkt verfolgt, aber Jesus sagt, was er getan hat. Und an einem dieser meinen geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Das sind ernste Wahrheiten. Da bricht eine ganze Welt in ihm zusammen. Der hat einen solchen Zusammenbruch seiner religiösen Welt erlebt. Och, das ist sehr gut, wenn wir das erlebt haben. Wenn die religiöse Welt in uns zusammenbricht. Und der persönliche Glauben an diesen auferstandenen Jesus zustande kommt. Wenn wir dahin gebracht werden, Geschwister, dass wir in unserem Leben wirklich, tatsächlich, in jeder Situation, und wenn die Verhältnisse noch so verworrend sind, mit diesem auferstandenen Jesus rechnen. Nun, er schaltet gleich und sagt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wenn du so ein gewaltiger Herr bist, wenn du der Gott bist, den ich vorher gesucht, aber falsch gesucht habe, was willst du, dass ich tun soll? Ich bin bereit, mich 180 Grad zu wenden und wenn ich die ganze Pharisäerschaft gegen mich habe, aber du sollst von nun an mein Herr sein. Er hat Jesus, den Auferstandenen, sofort als Herr über seinem Leben anerkannt. Und jetzt kommt das, was ich sagen möchte. Jesus sagt nicht, mein Lieber, jetzt machst du so oder so. Jetzt gehst du erst einmal hinein in die Stadt und dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Das verrate ich dir jetzt nicht. Mein lieber Saulus von Tarsus, du Pharisäer, du hochgebildeter Mann, du hast eine gewaltige Lektion zu lernen. Du musst sehen und musst es erleben, dass ich durch solche einfältige Leute wie in Damaskus, solche Leute, die du gering geachtet hast, die du verfolgt hast, die du nicht als standesgemäß anerkannt hast, durch solche Leute wird mein Geist zu dir reden. Jeder wahre Bote Gottes muss eins sehen. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt. Aber warum führe ich das aus? Wir gingen aus von dem Boten. Der Bote ist verantwortlich für das, was in der Gemeinde geschieht. Er hat eine hohe Verantwortung für Gott. Gott redet durch seinen Bote. Gott tut gewaltige Dinge durch seine Bote. Geschwister, und ich glaube, dass in dieser letzten Zeit, dem Plan Gottes entsprechend,
nicht weltweit große Dinge geschehen, aber große Dinge in der Brautschar, in der Brautgemeinde Jesu. Da wird ein Feuer entfacht werden, eine Liebe hin zu Jesus, dass sie sich aufmachen wird, die Braut, und herausgehen aus aller Welt, aus aller Religiosität und in eins hineinmündet. Jesus, der Bräutigam, ist mein Ziel. Und dazu redet Gott durch seine Boten. Und das, was seine Boten reden, wird durch den Heiligen Geist in der Gemeinde bestätigt. Ein feines Zusammenarbeiten im Heiligen Geist. Und wenn die Gemeinde der Endzeit in diese Reife hineinkommt, Geschwister, wenn die Boten Gottes in diese Verantwortung hineintreten, dann fällt sofort auf, wenn fremde Mächte auftreten. Da ist sofort eine Störung in der geistlichen Harmonie. Und dann wächst auch die Gabe, die leider heute so fehlt. Auf diesem Boden, auf diesem Fundament kann die Gabe sich entfalten, die in 1. Korinther 12 als Gabe der Geisterunterscheidung genannt wird. Seht, die Gabe der Geisterunterscheidung ist gar nicht eine Sache für unser persönliches Leben, hat eine tiefe Bedeutung, eine tiefe Notwendigkeit für die Gemeinde Jesu. Und ich glaube, sie muss mithelfen, herauszukristallisieren, die Gemeinde der Endzeit, die Brautseele. Also, wenn Jesus hier sagt, dem Boten der Gemeinde zu Sardes schreibe. Nun schön, wenn wir bei dem Wort Sardes sind, lasst mich auch gleich sagen, dass ich in dieser Struktur von Sardes, vom ganzen Begriff her, von der Bedeutung dieses Wortes her, die Reformationsgemeinde sehe. Ich will euch das erklären, wieso. Sardes heißt aus dem Urtext übersetzt Überrest. Es heißt so viel wie entronnen. Da ist irgendwie eine Schar, eine kleine Gruppe, einem Problem, einer gewaltigen Verführung entronnen. Sardes heißt entronnen. Und ich sehe diese Struktur oder diese geistliche Typen, diese Menschen, diese Sardes-Leute, ich kann sie sehen innerhalb des Gesamtreiches Gottes. Entronnene hat es immer wieder gegeben. Denn da, wo Gott anfing, Gemeinde zu bauen, da gab es immer große Schwierigkeiten, gewaltige Kämpfe. Ich sagte das schon einmal, Luther sagte ja, wo Gott einen Tempel baut, da baut der Teufel eine Kapelle daneben. Wo sind die größten Kämpfe? Wo sind die größten Schwierigkeiten? Da, wo Gott etwas tut. Das war bei der Geburt Jesu Christi so. Denkt an die Kindermorde des Herodes. Da ging es um die Herausgeburt des natürlichen Leibes Jesu Christi und Blut musste fließen. Bitte versteht, was ich sage. Denkt, wo die Gemeinde Jesu in Jerusalem am Pfingsttag geboren wurde. Bald darauf ist Blut geflossen. Denkt an die entsetzlichen Verfolgungen, die stattgefunden haben in den ersten Jahrhunderten der Gemeinde Jesu. Aber immer wieder hat es Entronnene gegeben. Entronnen? Ja, von was denn? Denkt an das Mittelalter. Welche verführerische religiöse Kräfte da wirksam gewesen sind. Und so sehe ich die Reformation, liebe Geschwister, nicht eine Sache, um Luther zu verherrlichen. Ich will aber beileibe diesen Mann nicht antasten. Ich kann ihm vermutlich nicht den kleinen Finger reichen. Aber wir sehen nicht Luther darin. Uns geht's nicht um die Verherrlichung dieses Mannes. Wir fragen uns, was ist denn dort geschehen? Da ist aufs Neue wieder etwas geboren worden, das Jahrhunderte vorher verloren gegangen war. Durch falsche Lehren wurden die Menschen damals in eine Werksgerechtigkeit hineingeführt. Und zwar in eigenes Tun. Die Menschen wurden hineingebracht in eine Aktivität und man meinte, wenn man diese Werke vollbringt, dann würde man selig werden. Und dann kam die Botschaft der Reformation. Wir halten dafür, dass der Mensch selig werde, ohne des Gesetzes Werke. Es gab die Gegenreformation. Es ist Blut geflossen. Immer wenn der Himmel etwas tut, gibt's gewaltige Kämpfe in der Menschheit. Aber lasst mich auch das noch hinzufügen. Die Reformationsgemeinde hat leider, leider nicht das beste Urteil von diesem Sendschreiben her. Denn die Bibel sagt uns hier im Sendschreiben, ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor Gott. Es genügt nicht, wenn wir Christen der Reformation sind. Du Bote von Sardes, ich habe eine Botschaft über dich. Ich habe deine Werke nicht für völlig erfunden. Aus der Reformationsgemeinde, liebe Geschwister, kommen noch zwei Gemeinden heraus. Wer denn da noch herausgeboren? Wer verratet mir, was das für Gemeinden sind? Aus der Reformation, ja. Philadelphia, die Bruderliebe, die Entrückungsgemeinde und Laodicea, die ausgespiene, die ausgestoßene Gemeinde. Die Reformation, die war von Gott, ihr Lieben. Aber wehe uns, wenn wir da stehen bleiben. Die Reformation muss hineinmünden nach Philadelphia. Wenn du mich fragst, dann sage ich dir, das erweckte Christentum, das mündet hinein nach Philadelphia und Laodicea. Wo möchtest du hingehören? Und nun muss ich etwas erwähnen. Auch die Reformation, die ja unter dem Urteil steht, ich habe dein Werk nicht als vollendet erfunden vor Gott. Auch diese Reformation hat etwas gezeitigt, das wir unbedingt erkennen müssen. Man kam aus der Werksgerechtigkeit heraus und kam in ein sogenanntes Scheinleben hinein. Man hat den Chor angestimmt, weltweit, wir sind allzumal Sünder und mangelndes Ruhmes. Man möchte gerecht werden durch den Glauben, man redet vom Glauben. Aber das Leben stimmt vielfach nicht. Ich habe das ganze Sardes überschrieben, das religiöse Scheinleben. Sieh, wie sagt doch der Herr Jesus hier, ich kenne deine Werke, denn du hast wohl den Namen, als lebtest du und bist doch tot. Eine Übersetzung sagt, man spricht von dir, du hättest Leben. Also das Umwelturteil, die haben das nicht wie Laodicea von sich selber gesagt. Von Laodicea heißt, du sprichst bei dir selber, ich bin gar reich und gar satt. Das ist nicht so in Sardes. Da sagten andere Leute von dieser Gemeinde, das ist eine lebendige Gemeinde. Und was sagt Jesus? Und du bist doch tot. Lasst mich das illustrieren mit einem Erlebnis. Schon mehrere Jahre zurück wurde ich eingeladen in eine Gemeinde in Süddeutschland, die den Ruf hatte, eine lebendige Gemeinde zu sein. Ich will das aber mit Gänsefüßchen versehen, also in Anführungszeichen. Lebendige Gemeinde. Was läuft heute nicht alles unter lebendiger Gemeinde? Man hat mir schon gesagt, da musst du mal hingehen, da ist Leben. Von solch einer Gemeinde heraus trat man mit der Bitte an mich heran, würdest du bei uns auch eine Evangelisation halten? Nun habe ich euch ja verraten vor einigen Tagen, dass ich nicht glaube, dass das Evangelium nur für die Katholiken ist. Und ich glaube auch nicht, dass das Evangelium nur für die Protestanten ist. Geht hin und predigt das Evangelium aller Kreatur. Ich sah also tatsächlich keinen Grund dafür, da nicht hinzugehen. Ich bewegte das zwar, ich merkte, das könnte eine kritische Sache werden, wenn du in eine so lebendige Gemeinde da hineingehst. Und da betete ich darüber und bekam aber innere Freudigkeit und sagte zu. Nun, ehe ich dort war, hat sich's herumgesprochen, dass der Bruder Wegner in diese lebendige Gemeinde geht. Jetzt gab's natürlich Gegenstimmen. Da erschienen Leute vor mir und sagten, ja was? Du willst zu denen hin und da evangelisieren? Ja, das will ich, habe ich denen erklärt. Ja, weißt du denn nicht, wie es dazu geht? Sag ich, ja, wie geht's denn dazu? Könnte man auch in die Hände klatschen beim Singen. Ja, also da steht tatsächlich auch im Psalm, klatscht in die Hände alle Völker. Ja, da würde man aufstehen und Hände hochhalten. Auch nichts dagegen haben. Ja, aber da ist auch schon vorgekommen, dass jemand dem Vordermann auf den Buckel getrommelt hat mit den Fausten, wenn es stürmisch zuging. Ja, sage ich, das steht nimmer in der Bibel. Ja, und da ist es auch noch vorgekommen, dass da Leute flach hingefallen sind. Sage ich, das lese ich auch nicht, nur bei Besessenen. Wenn sie zu Jesus kamen und ein Kampf stattgefunden hat zwischen Licht und Finsternis, da konnte das schon sein, aber das war nicht der Heilige Geist. Ein anderer Geist riss ihn dann hin und her. Aber ich habe mich trotzdem nicht abhalten lassen. Ich ging dahin. Und dann am ersten Abend, als man mich da bat, an die Kanzel zu gehen, habe ich ganz plump und einfältig gesagt, Geschwister, man hat mich gewarnt vor euch. Stellt euch vor. Jetzt hatte ich sofort Aufmerksamkeit und das war gut. Ich habe ihn richtig jetzt hingehört. Und das habe ich gerne, wenn die Leute richtig zuhören. Wenn jemand schnarcht in der Versammlung, das liebe ich gar nicht. Wir lasen ja auch hier, wirst du nicht erwachen? Oh, weißt du, diese Schläfer. Ach, das ist eine ganz schlimme Sache. Nun, ich hatte Aufmerksamkeit und man hat mir gesagt, man würde in die Hände klatschen bei euch. Das dürft ihr bei mir auch ruhig tun. Ihr würdet aufstehen und Hände hochhalten beim Beten. Das dürft ihr auch gerne tun. Aber dann habe ich gehört, es soll vorgekommen sein. Ich weiß es ja nicht, ob es wahr ist oder nicht. Aber es soll vorgekommen sein bei euch, dass man mit den Fäusten dem Vordermann auf den Buckel getrommelt hat. Also das gibt's in den Tagen nicht, wenn ich hier bin. Da kriegen wir ernstliche Schwierigkeiten. Und dann soll es sogar vorgekommen sein, dass Leute auf den Boden gefallen sind, dass es Tumulte gegeben hat. Also das kommt nicht in Frage, da breche ich sofort die Versammlung ab. Ich muss euch sagen, ich hatte eine sehr gesegnete Evangelisation bei den Leuten. Solange ich da war, gab's keine krummen Dinge. Da hat sich jeder in Zucht genommen. Du hast den Namen, als lebtest du. Man verwechselt heute vielfach die Auswirkungen des Lebens mit dem Leben selber. Du, das Auferstehungsleben Jesu ist nicht Händeklatschen. Das ist nicht Hände hochhalten. Das hat mit der äußeren Form des Gottesdienstes gar nichts zu tun. Es kann ein Mensch, wenn das Leben Jesu in ihm ist, seine Hände hochhalten. Das ohne weiteres. Seht, Geschwister, wie gewaltig das ist. Du hast den Namen, als lebtest du und bist doch tot. Wir haben Gemeinden heute, die sind so perfekt organisiert. Die haben ein so präzises Programm. Da ist die Diakonie. Ihr versteht mich doch nicht falsch. Ich bin nicht gegen Diakonie. Ja, das sollte tatsächlich aus der Gemeinde Jesu herauswachsen. Aber Diakonie ist noch kein Beweis, dass wahres, echtes Leben in der Gemeinde da ist. Da gibt's Menschen, die haben Evangelisationen, die haben Bibelwochen.
Die besten Redner, die sie auftreiben können, die sind auf dem Programm. Du hast aber den Namen, als lebtest du und bist doch tot. Bin ich sehr unpopulär? Bin ich sehr hart, wenn ich dich frage, lieber Bruder, liebe Schwester, ist dein Geistesleben nur einige Gäste, einige fromme Schlagworte, einige fromme Bewegungen, oder ist das Auferstehungsleben Jesu Christi wirklich in dir? Hast du von dieser Kraft schon etwas erlebt? Sind deine Gefühlsbereiche, also dein Seelenleben, von diesem Leben des Heiligen Geistes, vom Auferstehungsleben Jesu erfasst und gepackt worden? Ist deine Seele unter der Kontrolle oder spielt dir deine Seele ab und zu einen Streich? Hast du Gefühlsausbrüche? Es geht nicht um fromme Gefühlsduselei. Versteht mich bitte richtig. Ich glaube, dass die Seele gepackt und gesegnet werden kann. Der Psalmist sagt einmal, was bist du so unruhig, meine Seele, in mir? Wie viel Unruhe gibt es in unserer Zeit? Diese Unruhe, wo empfindet man die? Doch in der Gefühlswelt. Selbstverständlich kann man auch Segnungen in der Gefühlswelt empfinden und merken. Das müssen wir doch sehen. Lobe den Herrn, meine Seele. Ja, eine Seele kann doch Gott nicht loben, wenn sie nicht ausgeglichen, nicht gesegnet ist, zur Ruhe gekommen ist in Jesu Christi. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber gerade diese ganze Gefühlswelt kommt unter die Kontrolle des Heiligen Geistes. Aber nicht nur unsere Gefühlswelt, auch unsere Vernunft, unsere Fantasie. Denn das Wort Gottes nach Hebräer 4 ist wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert und ist ein Richter der Sinnen und Gedanken des Herzens. Auch unsere Vernunft muss gepackt werden von diesem Heiligen Geist. Es gibt vernunftsbetonte Christen und gibt gefühlsbetonte Christen. Deshalb ist es wichtig, dass das Schwert in Sardes wirken, arbeiten und sich offenbaren kann. Also da gibt's wunderbare Programme da drin und da gibt's, vielleicht kann ich da noch sagen, Missionstätigkeit, Straßenmission und vielleicht ist auch die Opferbüchse noch ganz voll. Ich weiß nicht, wie sie hier war. Ich will auch gar nicht fragen, wie weit sie voll war hier in diesen Tagen. Das steht jetzt auch im Moment nicht zur Diskussion, aber vielleicht war das in Sardes voll. Vielleicht hatten die einen guten Kassier und das hat alles geklappt, einen guten Chorleiter und das lief alles wie am Schnürchen. Aber das Auferstehungsleben Jesu war nicht da. Ach, wie gewaltig sind doch auch diese Wahrheiten, liebe Geschwister. Noch eins. Jesus stellt sich dieser Gemeinde vor, der da hat die sieben Geister Gottes. Eine gewaltige Sache. Die sieben Geister Gottes. Das sind die Hörner des Lammes. Das Horn ist ein Symbol für Macht. Sieben Geistwesen. Ich will das gar nicht versymbolisieren. Sieben Geistwesen stehen dem auferstandenen Jesu Christi als Hörner zur Verfügung. Und noch einen Begriff haben sie. Augen des Herrn, Augen durchlaufen alle Lande. Jesus, der Auferstandene, sagt, ich habe die Boten in meiner Rechten. Und noch etwas. Die sieben Geister Gottes. Das wird zusammen genannt. Ein Bote Jesu Christi zusammen mit den sieben Geistwesen, die vor seinem Throne stehen. Heiland sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Diese himmlische Geistwesen stehen ihm zur Verfügung. Boten stehen ihm zur Verfügung, um die entronnene Gemeinde aus den Irrtümern herauszuführen, um sie hineinzuleiten nach Philadelphia. Aber nun sind noch zwei oder drei Punkte, die ich unbedingt nennen möchte. Dieser Gemeinde wird gesagt, denke daran, wie du empfangen hast. Was hat also die Reformationsgemeinde empfangen? Was hat sie empfangen? Rechtfertigung im Glauben, Glaubensgerechtigkeit. Halte das, was du empfangen hast und wie du gehört hast. Schaut mal hinein in die christlich-religiöse Entwicklung. Heute ist man dabei, das, was uns die Reformation gebracht hat, wegzunehmen. Deshalb gedenke daran, wie du empfangen und gehört hast. Und halte es fest, ist das Zweite. Halte das, was du empfangen hast, es soll genommen werden. Es sind Kräfte, religiös angestrichene Kräfte heute an der Arbeit, uns das zu nehmen, was uns die Reformation gebracht hat. Und über dem allem sagt Gott, ich habe deine Werke nicht völlig erfunden. In diesem Zusammenhang möchte ich erklären, aus der Glaubensrechtfertigung muss noch eins herauskommen. Philadelphia. Was heißt denn Philadelphia? Bruderliebe. Es geht hier nicht um den Namen. Es geht um die Tatsache. Kommt aus der Reformationsgemeinde die Bruderliebe heraus? Oder kommt Laodicea, die Volksgerechte, die Gemeinde mit der demokratischen Struktur? Ich habe das so oft erlebt, Geschwister, dass in Gemeinden durch Mehrheitsbeschluss geistliche Brüder ausgeschlossen worden sind. Versteht das bitte richtig? Demokratische Struktur. Nicht immer die Mehrzahl hat recht. Auch nicht der Einzelgänger. Es geht, dass die Gemeinde Jesu unter der Leitung des Heiligen Geistes steht. Also denke daran, wie du empfangen hast. Und zweitens, halte, was du empfangen hast. Und dann eins, wache auf und stärke das Übrige, das im Begriff ist, zu sterben. Schau in die christliche Welt hinein. Sie hat den Namen zu leben, aber sie ist im Begriff zu sterben. Was ist nötig, um ihnen zu helfen, um sie zu stärken, um ihnen Kraft zu übermitteln? Wir müssen selber aufwachen, liebe Geschwister. Diese Botschaft an Sardes hat für mich eine ganz, ganz gewaltige, tiefe und wunderbare Bedeutung. Nun noch ein oder zwei Punkte. Aber du hast einige wenige, heißt es hier, unter dir, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Was hat also Sardes empfangen? Die Gerechtigkeit Jesu, das weiße Kleid. Und was gilt es in Sardes zu beachten, dass dieses weiße Kleid nicht besudelt wird? Ja, da geht mir's ja gut. Früher haben sie mit Steine geschmissen, nicht wahr? Nach den Boten Gottes. Und jetzt werden damit Orangen geworfen. Es ist also eine goldige Zeit ausgebrochen. Also, liebe Geschwister, lasst uns daran denken. Sardes hat die Glaubensgerechtigkeit empfangen. Wir sollen es halten. Aber viele haben ihr Kleid besudelt. Und wenige sind es, die haben ihr Kleid nicht besudelt. Jetzt lasst mich doch mal eine Frage aufwerfen. Gibt es einen Christen, ich meine jetzt einen echten Christen, der bei seiner Wiedergeburt das weiße Kleid empfangen hat und es ist nie ein Fleck da reingekommen? Gibt's das überhaupt? Ja, hier lassen wir aber. Sind einige wenige unter dir, die haben ihre Kleider nicht besudelt. Ich denke auch wie ihr. Jeder hat Schmutzflecken bekommen. Hier auf dieser schmutzigen Erde, nur in der Ehe. Wie schnell sind die Kleider schmutzig? In Bezug auf Kindererziehung, wie schnell sind die Kleider beschmutzt?
In der Gemeinschaft untereinander als Gottes Kinder. Wie schnell ist durch Lieblosigkeit das Kleid beschmutzt. Aber wie sagt uns Offenbarung 7? Sie haben ihre Kleider gewaschen und helle gemacht im Blute des Lammes. Soll ich mit einem Kleid, wenn es einen Flecken bekommen hat, lange rumlaufen? Oder was mache ich, wenn ein Flecken reingekommen ist? Waschen, und zwar wo? Mit Brill oder Feva oder... Also ich sage, da ist ein bisschen stark.
Vor allem je weniger, je leichter ist es.
Ja, das ist auch wahr. Das geht leichter raus. Ja, ja. Mir kommt es öfter vor, also ich bin ein bisschen ungeschickt, ich gebe es zu. Wenn ich irgendwo ein Gutes zu essen kriege unterwegs und es tropft etwas Soße von so einem guten Braten dann auf meine Krawatte, auf meine schöne Krawatte, ist übrigens eine billige Krawatte. Da tropft etwas da drauf und ich lasse das 3 Wochen da drin. Dann arbeitet sich der Schmutz ganz, ganz tief hinein. Wisst ihr, was ich da mache? Gleich, möglichst sofort. Wenn ich sofort gehe, oft genügt dann warmes oder ein bisschen heißes Wasser. Dann ist, wenn ich es richtig bearbeite, dann geht's raus. Aber wenn ich wochenlang warte und der Schmutz, der frisst sich ins Gewebe hinein. Und noch einmal etwas. Gibt es einen Schmutzflecken aufs Kleid und ich warte und warte, bin gleichgültig gegenüber den Schmutzflecken. Und es kommt ein neuer dazu und ich warte immer noch. Es kommt ein dritter, ein vierter, ein fünfter, ein sechster dazu. Und ich warte immer noch und ich lasse es nicht reinigen. Weißt du, wovon das Zeug? Da ist der Schmutzflecke nicht mehr im Kleid, da sitzt drin der Gesinnung drin. Da gibt es einen Psalm, der sagt, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem der Herr die Missetat nicht zurechnet, in des Geist kein Falsch ist. Wenn die Gesinnung bestimmt wird vom Schmutz im weißen Kleide, dann geht's irgendwann und irgendwo geht's dann schief. Und dieses Besudeltsein hier, das bezieht sich nicht in erster Linie auf das Kleid, sondern auf den Träger dieses weißen Kleides. Ja, warum haben wir denn ein weißes Kleid? Ich frug den Heiland schon, wenn ich ein farbiges Hemd anhabe, das kann ich 4, 5 Tage anhaben. Aber wenn ich ein weißes Hemd anhabe, na, meine Frau ist ja nicht viel bei mir zum Glück. Ein Zeigefinger steckt sie da bei mir im Kragen da oben immer rein und treten rum. Dann sagt sie, wow, oh, wie sieht denn das Hemd aus? Aber sofort runter mit diesem Hemd. Am weißen Kleid sieht man die Schmutzflecken so sehr schnell. Ja, da könnte der Heiland uns doch lieber einen blauen Anton schenken. Ja, da sieht man die Schmutzflecken nicht so gleich. Das wäre doch viel besser. Ja, nein, aber warum gibt er uns denn das weiße Kleid? Weil er möchte, wir sollen lernen, wachsam zu sein. Wir sollen einen Sinn für geistliche Reinheit kommen. Deshalb gibt es Schmutzflecken am Kleide. Das ist nicht so tragisch, ist nicht schön. Das Blut Jesu steht da, um es zu reinigen. Ist aber Liebe zum Schmutz in unserem Geiste da. Da muss die Reinigung schon tiefer gehen. Da heißt es und allein oder entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Lichte rein. Da muss es ein Brennen des Heiligen Geistes geben, dass diese Triebe, diese unlautere Gesinnung aus uns herausgebrannt wird. Deshalb haben wir ein weißes Kleid. Mit diesem weißen Kleid möchte der Herr Jesus eine geistliche, eine göttliche Gesinnung in uns bewirken. Ein jeglicher unter euch sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war. Da sehe ich also ein ganzes Heer von Reformations- oder von Sardeschristen, die schreien und rühmen, weil sie das weiße Kleid haben.
und merken gar nicht, was durch das weiße Kleid geschafft werden soll, liebe Geschwister. Auf der anderen Seite kannst du keine saubere Gesinnung haben, nur wenn du das weiße Kleid bekommen hast. Oh, diese saubere Gesinnung, die Gesinnung Jesu kommt nur zustande durch das weiße Kleid. Rühme das weiße Kleid, aber erkenne auch, ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor Gott. Aber du hast einige wenige unter dir, die haben ihre Kleider nicht besucht. Überleg mal, Sardes, Reformationsgemeinde, Massenerweckung, die ganzen Erweckungsbewegungen durch all diese Brüder, durch diese Männer Gottes. Einige wenige, täuschen wir uns nicht, es ist nicht die große Masse, liebe Geschwister. Einige wenige sind es, die in ihrem Inneren kein Falsches haben, die es ehrlich mit Jesus meinen. Sie kommen, ihre Kleider waschen und reinigen zu lassen. Und da steht noch etwas. Diese Leute, die das Kleid der Gerechtigkeit haben, sie werden mit mir wandeln und sie werden angetan werden. Du, Pater, geht's ja zu, wie in jener Zeit, wo es noch die Könige und die Grafen gegeben hat. Da wird man angezogen. Stell dir vor, da stehen Himmelsdiener, Engel stehen uns dann zur Verfügung, die uns die Kleider des Heils und der Ewigkeit, der wird angetan werden. Und noch eins, ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht löschen. Es gibt schreckliche Irrlehren in unserer Zeit. Die glauben, wer einmal gläubig und wiedergeboren ist, kann nie mehr verloren gehen. Geschwister, hier sehen wir ganz genau, dass der Name drinstehen kann im Buch des Lebens. Und durch Gleichgültigkeit, durch Liebe zum Schmutz ausgelöscht werden kann. Oh, nur wer sein Kleid gewaschen hat im Blute des Lammes. Diese Leute sind dann so raffiniert, die sagen, ja, die waren dann nicht von uns, sonst wären sie nicht von uns gegangen. Ja, ja, die waren nicht von uns, sonst sind sie nicht von uns gegangen. Wir können das nicht so leicht nehmen, wenn jemand zurückgeht aus unserer Mitte. Ich kann da nicht leichtfertig sagen, ja, lass ihn doch gehen, der gehört einfach nicht zu uns. Nein, aber so ganz gewiss nicht. Ich glaube, wer so denkt, der beschmutzt sein Kleid erst recht, ihr Lieben. Da fehlt Philadelphia, aber ganz gewaltig fehlt da Philadelphia. Irrtümer, gewaltige Irrtümer, die unseren Geist, unser tiefstes Inneres prägen. Und wir sollen sauber sein. Ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und noch eins, mit dem möchte ich dann schließen. Sondern ich werde seinen Namen ehrend nennen vor meinem Vater und vor seinen heiligen Engeln. Du, das werden gespannte Augenblicke sein. Ich glaube, da wird man bestimmt eine Stecknadel fallen hören, wenn die Stammrolle aufgetan wird. Das Buch des Lebens. Ich weiß nicht, ob es nach dem Alphabet gehen wird dort, dann komme ich ja ziemlich weit hinten. Name Wegner. Oder geht das nach geistlicher Reife? Das weiß ich nicht, muss ich euch offen gestehen. Aber wenn die Namen verlesen werden, die Namen aus dem Buch des Lebens, ich glaube, ich werde da, oh, das wird eine Spannung sein. Wann kommt mein Name? Wann wird mein Name gelesen werden? Ist er drin? Du weißt, wessen Name nicht ward gefunden im Buch des Lebens, der war geworfen in den feurigen Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Darum sagt der Heiland, darüber freuet euch nicht, sondern dass eure Namen im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Versteh bitte, Sardes Christ, du, der du das weiße Kleid empfangen hast, lieb nicht den Schmutz. Ein Kind kann fallen, aber es sollte nicht im Schmutz liegen bleiben. Komm mit deinen Verfehlungen, komm zu Jesu. So wir unsere Sünden bekennen, wir haben es gehört. So ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt
und reinigt uns von jeglicher Untugend. Gott will also, dass durch das große Geschenk der Gerechtigkeit, durch die Gnadenheiligung, eine saubere Gesinnung in uns zustande kommt, ihm gegenüber. Amen. Wir wollen wieder stille werden zum Gebet. Lieber Heiland, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns so lieb hast, dass du in so liebevoller Weise zu uns redest. Herr, du meinst es wirklich gut mit uns. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Du hast uns das weiße Kleid erworben. Du hast die Möglichkeit geschaffen, vor den Vater hinzutreten. Aber gib auch, wirke durch dein Wort und durch deinen Geist eine saubere Gesinnung in uns. Herr, dass wir nicht stolz und zufrieden sind mit dem, was wir haben. Du willst uns zur Vollendung führen. Wir danken dir. Ich bitte dich auch, wenn wir jetzt auseinandergehen, bewahre jeden Einzelnen. Gib du Gnade, vor allem in einer sauberen Gesinnung. Und wenn es dein Wille ist, schenkst du uns auch ein Wiedersehen. Amen.
Singest auch.